ARD.
Ich habe häufig das Gefühl, dass Dominik Streit provoziert oder im Streit so weit provoziert, dass dieses Trennungsmotiv am Ende steht. Dass kleine Konflikte auch so schnell so hochkochen können, damit dann wirklich am Ende wieder die Gewissheit für ihn da ist, es läuft eher auf eine Trennung hinaus.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria, eure Host von Die Paartherapie. Wir haben von Stefanie und Dominik eine E-Mail bekommen mit der Bitte, zu dir in die Sitzung kommen zu dürfen. Die beiden haben zwei Kinder, sie streiten sehr viel, sie kommen als Paar viel zu kurz. Dazu kommt dann noch, dass Dominik eine Weile mit einem Alkoholproblem zu kämpfen hatte und er wegen eines neuen Jobs bald auch nur noch an den Wochenende zu Hause sein wird. Das klingt erstmal alles sehr viel. Erik, was hast du da erstmal für dich als das größte Thema zwischen den beiden herauskristallisiert?
Hallo Maria. Am Anfang war ich mir nicht sicher, was ist jetzt wirklich die große Herausforderung. Und mit dem Gespräch wurde mir immer deutlicher, höchstwahrscheinlich hat das was mit der Verbindung zu tun, die jetzt schon nicht so wahnsinnig gut ist und die möglicherweise durch die Fernbeziehung noch schlechter werden könnte. Und das war wirklich interessant. Stellte sich heraus, dass diese Fernbeziehung für beide Partner auch was Unterschiedliches bedeutet. Ich habe deine Mail gelesen. Mhm. Wir, Stefanie und Dominik, wir haben uns 2013 kennengelernt. Wir führten dann über einen kurzen Zeitraum eine Fernbeziehung. Dann kam euer erster Sohn zur Welt 2015. Dann seid ihr zusammengezogen. 20 Monate später der zweite Sohn. Und da ist ein ganz interessanter Satz, den du schreibst. Die Zeit, uns allein als Paar zu erleben, war also recht kurz. Dann kam es zu Beziehungsproblemen. Es kam dazu, dass klar wurde, du hattest ein Thema, Dominik, mit Alkoholkonsum.
Ja.
Dagegen hast du viel unternommen. Du bist sogar in eine Therapie gegangen.
Ja.
Ihr beide habt auch Paartherapie versucht. Und was ein bisschen problematisch ist, ist offensichtlich immer noch eure Art zu kommunizieren, wenn es um Konflikte geht, wie ihr sie lösen könnt. Das scheint unbefriedigend zu sein. Ihr nickt auch beide gerade. Da habt ihr noch nicht den richtigen oder sagen wir mal den passenden Weg für euch beide gefunden. Und jetzt steht durch eine Versetzung von dir bevor, dass ihr wieder eine Fernbeziehung führen werdet.
Ja.
Das sorgt für
gemischte Gefühle.
Gemischte Gefühle. Stefanie, vielleicht magst du mir die gemischten Gefühle mal gleich beschreiben. Was für Gefühle gehen dir da, was merkst du da bei dir?
Naja, einerseits habe ich ein bisschen Sorge vor der Zeit.
Ja.
Also das hat, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, wie wir auch mit solchen Situationen, wo wir Abstand voneinander haben, umgehen. Andererseits also merke ich auch, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass bei bestimmten Situationen einfach auch ein bisschen Ruhe einkehren könnte, wo wir halt viel im Konflikt sind, viel streiten, dass durch diese Distanz das halt einfach, also diese Situation nicht da sein werden. Zumindest für die Zeit, wo wir uns eben nicht sehen. Vielleicht ganz konkret eine Situation, die mich halt irgendwie nahezu täglich beschäftigt, ist unser Abendbrotessen, weil es da eigentlich relativ regelmäßig zu Auseinandersetzungen kommt. Und wenn wir halt nicht zusammen Abendbrotessen, dann wird das halt nicht sein. Und da denke ich, dass auch ein bisschen Ruhe in der Situation sein wird.
Okay. Welche Gedanken hast du, Dominik, zum Thema Fernbeziehung?
Also mir geht das schon sehr ähnlich. Also so haben wir uns kennengelernt, wenn auch eine recht kurze Zeit. Aber jetzt hatten wir natürlich eine sehr lange Zeit auch, wo ich versucht habe, immer zu Hause zu sein, da zu sein, die Kinder zu erleben. Und das ändert sich jetzt. Das fühlt sich so tatsächlich wie so ein erstes Mal wieder getrennt sein an. Da kommen bei mir so gewisse Verlustängste auch hoch, wo ich Sorge habe, dass wir das vielleicht als Paar dann doch nicht so einfach schaffen und einfach wegstecken. Gleichzeitig gibt es natürlich die zweite Seite, wo ich denke, okay, es gibt mehr Raum auch für den Einzelnen. Also primär jetzt natürlich für mich, dadurch, dass ich dann mich auf meine Arbeit fokussieren kann und danach habe ich ja eigentlich Zeit für mich, um irgendwie, keine Ahnung, Sport zu machen, Dinge, Interessen nachzugehen.
Ja.
Das erlebe ich als sehr positiv.
Das ist das, was du vermisst hast auch? Ihr habt zwei kleine Kinder, ne? Also da bleiben viele Dinge, die man sonst vielleicht gerne machen möchte, automatisch auf der Strecke. Und ist das was, worauf du dich vielleicht auch freust?
Ja.
Ja?
Ja. Also deswegen sei das so die zweite Seite, also wo ich natürlich für mich dann einen sehr positiven Aspekt sehe.
Ja.
Da hängt aber ein zweiter Aspekt dran, nämlich ich nenne es mal ein schlechtes Gewissen. Also ich lade halt alles andere dann bei Stefanie ab. Und da gibt es schon dann auch den Gedanken, okay, ist das eigentlich fair ihr gegenüber und wie schafft man dort einen Ausgleich, gegebenenfalls am Wochenende? Und es gibt natürlich eine Dimension der Kinder. Also die sind jetzt die letzten 8 Jahre im Prinzip jeden Tag da gewesen, mit allen Vor- und Nachteilen.
Mhm. Ich höre bei dir so eine Ambivalenz. Da ist ein Anteil, der kann dem durchaus was Gutes abgewinnen. Da gibt es ein paar Aspekte, wo du sagst irgendwie, oder ein Anteil von dir sagt, ja, darauf kann ich mich gut freuen. Und dann gibt es einen Anteil, der hat aber auch große Sorgen.
Ja.
Was die Verbindung zu deiner Partnerin anbelangt und was die Verbindung zu den Kindern anbelangt.
Ja, also ich glaube, auf der Beziehungsebene ist die Sorge überwiegend, auf der persönlichen Ebene und auf der Arbeitsebene ist das sehr positiv besetzt.
Mhm. Verstehe. Mhm. Stefanie, diese Ambivalenz, du hast es kurz angedeutet, das Abendessen könnte ruhiger werden. Wie ist diese Ambivalenz bei dir? Welcher Anteil ist größer? Derjenige, der Sorge hat vor der Fernbeziehung oder derjenige, der sich auch ein bisschen über, ja, was genau freut?
Also ich habe eigentlich nicht so viel Sorge, um ehrlich zu sein. Also die ist jetzt nicht so elementar wie bei ihm. Also ich habe nicht so ein... Ich habe schon auch Sorge, dass, also wie wird es dann? Aber eher, weil ich aus der Vergangenheit Situationen kenne, wenn ich Sachen alleine gemacht habe, dass das oft dann auch irgendwie schwierig war zwischen uns, weil ich dann oft das Gefühl hatte, er ist irgendwie sauer, dass ich jetzt für mich war oder was alleine gemacht habe. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe vor diesem Abstand an sich, glaube ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut handeln. Ich bin selber auch so aufgewachsen mit einem Papa, der unter der Woche nicht da war. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass das an sich der Beziehung total schaden könnte. Ich habe auch so das Gefühl, dieses einander irgendwie auch mal vermissen und irgendwie mal wieder auch Themen zu haben, über die man so sprechen kann, weil man halt anderen Input hat, dass das eigentlich was ist, was mir ganz gut tut. Mhm. Und naja, wenn ich mit den Kindern alleine bin, klar, das ist anstrengend, aber ich habe auch so meinen Ablauf. Ich weiß, ich muss mich dann auf mich selber verlassen und ich muss es dann alles alleine machen. Und dann brauche ich mich auch nicht ärgern, wenn der andere jetzt mal, wenn ich denke, na, das könnte ja der andere machen und er macht es dann aber vielleicht nicht und ich ärgere mich. Das passiert weg, ja dann
du
nicht.
Du musst sowieso alles selber machen.
Genau.
Und das deswegen kann dir auch niemand.
Ist so dieses schlechte Gewissen, was er so hat, da denke ich, ja, das braucht er eigentlich gar nicht.
Mhm. Das heißt, da ist schon auch ein kleiner Vorteil darin, dass niemand deine Routine unterbrechen oder stören könnte.
Genau, weil das halt, glaube ich, eins der Themen ist, die bei uns halt wirklich groß sind. Also wie machen wir Dinge? Wie machen wir auch Dinge mit unseren Kindern? Was haben wir für Vorstellungen davon, wie Dinge abzulaufen haben? Und das ist was, wo es oft häufig auch knallt.
Wenn du sagst, ich habe dann meine Routine, die stört niemand, bist du jetzt derjenige, der stört oder bist du jetzt derjenige, der normalerweise unterstützt? Das ist ja eine berechtigte Frage, die dann auftauchen kann.
Aus mir heraus würde ich sagen, ich bin derjenige, der unterstützt. Aber das ist nicht das, was ich wahrnehme, sondern das ist schon ein Aspekt, der sich darin widerspiegelt, dass ich denke, ich störe Stefanie häufig. Also so wie sie das ja dargestellt hat, dass wir Dinge unterschiedlich handhaben. Jeder da so in seiner Routine auch ein Stück weit fest ist. Und je häufiger man sich darüber gestritten hat, auch nicht, dass sich nicht entspannt.
Ja, Fernbeziehung, die bei den beiden vor der Tür steht, da hat sich so ein bisschen gezeigt, da gibt's auch wieder zwei Seiten der Medaille, ne?
Ja, da gibt es zwei Seiten und die sind emotional auch hoch aufgeladen. Denn während sich Dominique wünscht mehr Verbindung, signalisiert ihm seine Frau,
oh, ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir nicht ganz so viel Zeit miteinander verbringen, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für mich. Das ist für jemanden, der die Verbindung sich wünscht, natürlich erstmal so, ups. Da stellt sich die Frage, will meine Partnerin überhaupt Verbindung mit mir? Und mir wurde immer klarer, das ist eine der wichtigen Fragen, die dieses Paar aneinander stellt.
Da kristallisierte sich ja auch so ein bisschen heraus, Stefanie kennt das eigentlich quasi so, dieses Modell, weil auch ihre Eltern teilweise eine Wochenendbeziehung geführt haben. Und für sie ist das auch relativ normal, deswegen schockt sie das wahrscheinlich auch weniger, oder?
Das ist sie gewohnt und sie hat gelernt als Kind, damit kann man wunderbar zurechtkommen und sie kam damit zurecht. Da fragt sie sich natürlich, warum kommst du eigentlich nicht so gut damit zurecht? Für Dominique stellt sich das aber anders dar und durch die Konflikte, die die beiden hatten, wird das auch noch aufgeladen zu der Frage, passen wir eigentlich zusammen? Haben wir eine gemeinsame Zukunft, wenn wir so unterschiedlich sind? Das war bei Dominique und Stefanie sehr, sehr deutlich, an diesen Unterschieden sich abzuarbeiten. Das ist nicht hilfreich. Das sorgt für mehr Distanz und deutlich weniger Nähe.
Was wäre dann deren To-Do sozusagen, damit das nicht passiert?
Das To-Do dann ist, Nähe herzustellen. In die Distanz zu gehen, sorgt für Distanz. Nur Nähe schafft Nähe. Die Frage ist, was für eine Nähe kann das sein? Und es gibt emotionale Nähe, es gibt diese sichere Verbindung. Und dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Arten, wann ich diese Nähe spüre und fühle. Und da muss ich mich ein bisschen arrangieren. Aber der erste Schritt ist, erstmal überhaupt darüber zu sprechen. Nämlich, dass es um mein Bedürfnis nach Nähe geht, das unterschiedlich ist zu deinem. Und dass das erstmal so ist, wie es ist und nichts gefährdet, sondern einfach nur mal, ja, mein Bedürfnis darstellt.
Wie sehr ist diese Erfahrung von Streit und Konflikt führt zur Trennung? Wie tief ist das bei dir drin? Was würdest du sagen?
Also ich glaube schon, dass man von einem Glaubenssatz sprechen kann. Also das ist schon verinnerlicht.
Ja.
Wenngleich ich jetzt mich nicht als konfliktscheu bezeichnen würde.
Gibt es so eine Grenze, wo du sagst, das ist der Konflikt, bei dem ich keine Bedenken habe, da gibt es keine Verlustängste oder Trennungsängste und dann gibt es einen Streit, da kicken sie ein, da spüre ich das richtig, da verändert sich bei mir was.
Also ja, ohne dass ich diese Grenze jetzt definitiv benennen könnte und sagen könnte, okay, diese Art von Streits oder dieses Themenfeld des Streites, es ist, glaube ich, tatsächlich eher so, dass ich grundsätzlich in den Konflikt gehen würde, mir aber meistens eher danach, wenn ich in mich gehe und das Revue passieren lasse und bearbeite, dann sage, okay, das birgt jetzt auch wieder die Gefahr, dass wir uns trennen oder...
Ihr guckt euch gerade so an. Den Blick müsst ihr mir erklären. Ihr seid das Paar, ihr kennt einander. Du hast den Blick gesucht, du hast ihn erwidert.
Na, also ich habe häufig das Gefühl, dass Dominik Streit provoziert oder im Streit so weit provoziert, dass dieses Trennungsmotiv am Ende steht. Also, dass kleine Konflikte auch so schnell so hochkochen können, damit dann wirklich am Ende wieder die Gewissheit für ihn da ist, es läuft eher auf eine Trennung hinaus.
Eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, das ist das, was du manchmal
Das sagst. Ist das, was bei dir ankommt.
Ja.
Er provoziert das so, damit er sich sicher sein kann, das Ganze hat keine gute Perspektive.
Ja.
Provozierst du das so, um dahin zu kommen? Oder ist das nicht, ist der Gedanke, den du danach hast, das führt zu einer Trennung, nicht eher eine Folge von der Streitdynamik, die er entwickelt?
Also aus meiner Bewertung ist es eher so rum. Es ist für mich nicht, dass ich bewusst den Streit eskalieren möchte. Also ich kann schon auch in der Retrospektive, wie gesagt, wenn ich danach mir das nochmal Revue passieren lasse, sagen, da ist eine Dynamik, die ich mit befeuere.
Mhm.
Ja, das liegt ein Stück weit für mich aber eher da drin. Ich brauche dann ein Ergebnis. Es fällt mir unheimlich schwer. Wir versuchen das hin und wieder. Das gelingt, wie gesagt, mir fällt das unheimlich schwer zu sagen, okay, stopp, wir machen jetzt mal 5 Minuten Break und reden dann weiter. das ist, also da
kämpft alles in dir.
Schreit in mir, da gehen die Emotionen tatsächlich. Das ist das kleine Kind, was dann auf den Boden sich wirft, mit den Armen strampelt und sagt: Nein, ich will jetzt ein Ergebnis und ich möchte jetzt auch wissen, wo stehen wir, was ist das und wie sieht diese Lösung aus?
Darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen näher eingehen, weil es ja tatsächlich auch so ist, dass Stefanie sagte, ich habe das Gefühl, Dominik provoziert manchmal auch einen Streit und das ist dann nicht einfach nur der Streit, sondern das große Ganze ist in Frage gestellt, die Beziehung endet dann in seinen Gedanken schon irgendwie fast. Wie kriegt man das in den Griff, dass es eben auch einfach ein Streit ist, der nicht alles generell in Frage stellen muss?
Nun, zunächst möchte ich mal betonen, ja, diese Provokation, die ist auch beabsichtigt. Er hat da ja noch später bestätigt, ja, tatsächlich mache ich das auch. Das ist wie eine Waffe, die ich mir irgendwann mal angewöhnt habe in meiner Beziehung und weiß, wie ich sie feuern muss und weiß, wie ich sie treffe. Und er wünscht sich da eine klare Aussage, ich bin an deiner Seite. Aber das formuliert er nicht mit der Bitte, ich wünsche mir so sehr eine klare Aussage, das würde mir helfen, sondern er sagt, was ist das jetzt? Willst du mich verlassen?
Ja, ich brauche Struktur und das gibt mir Struktur und das nehme ich auch so mit.
Und wenn es diese Lösung nicht gibt, dann gibt es bei dir einen Impuls. Jetzt hast du gerade gesagt, auf den Boden werfen und trommeln. Und da stelle ich mal, dass der jetzt bei dir in deinem Alter nicht mehr ganz so ausgeprägt ist, aber wahrscheinlich ist da noch was dran. Was würdest du gerne tun dann in dem Moment? Auf den Boden legen und trommeln.
Ja, okay. Nein, also ich tue das selbstverständlich nicht, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr ein Bild, was glaube ich A, jedem geläufig ist und was sagt, wie viel Emotion da tatsächlich drin steckt. Also das ist für mich wirklich schwierig auszuhalten und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt raus und ich muss jetzt mal warten und dann läuft in mir das Tick-Tack, okay, wann ist diese Zeit um? Ich möchte jetzt weiter.
Dein Nervensystem fährt aber eher hoch, wenn dir der Konflikt zu heftig wird.
Na, ich habe halt ganz oft das Gefühl, dass ich, egal über was wir diskutieren, am Ende immer die Frage steht, dieses, wo stehen wir jetzt? Also wo steht unsere Beziehung jetzt? Und das ist, keine Ahnung, das kann losgehen bei, wer ist das, Zahnpasta-Tubendeckel-Beispiel, also ne, so ganz klitzekleinigkeiten. Und am Ende steht aber dann trotzdem die Frage, wo stehen wir in unserer Beziehung? Und das, dann habe ich das Gefühl, ich werde so bedrängt und ich muss jetzt eine Antwort auf diese Frage jedes Mal sagen. Und ich sage immer, ja, ich bin ja hier. Also wir haben ja über einen langen Zeitraum schon Konflikte. Und es ist immer wieder so, dass ich mich bemühe, dass ich denke, wir versuchen dran zu arbeiten. Aber jedes Mal ist wieder, okay, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Und ich möchte diese Frage nicht nochmal beantworten.
Das ist aber ja ein ziemlicher Unterschied, den ihr da habt. Erstmal würde ich gerne mit euch diese Dynamik, die ihr im Streit entwickelt, die würde ich mir gerne mal genauer angucken. Was genau passiert da bei euch? Was sind die Schritte 1, 2, 3, 4 und 5? Wozu führt das? Denn meine Vermutung ist, in eurem Kopf, der Konflikt kommt und der Film startet, wie das ausgeht.
Ja.
So eine Streitdynamik, wenn die sich erstmal festgesetzt hat, ist echt ein komplexes Ding. Können wir mal so einen Konflikt nehmen, den ihr habt, so einen typischen Konflikt, und den mal versuchen, anders zu schildern? Indem ihr nicht schildert, worum es ging, was ihr euch gewünscht hättet, sondern eigentlich eher, was in euch vorgegangen ist. Mal rein die emotionalen Zustände beschreiben. Stefanie, ich fange jetzt mal mit dir an, weil du gesagt hast, jeden Abend knallt es zum Abendbrot. Bevor es zum Konflikt überhaupt kommt, wie hoch ist dein Stresslevel und welche Emotionen hast du? Es klingt nicht nach, hurra, wir haben jetzt Abendessen.
Nee. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass ich, wenn wir beginnen, Abendbrot zu essen, es oft so ist, dass Dominik gerade kurz davor erst von der Arbeit nach Hause kommt. Also bis zu dem Zeitpunkt war ich von früh auf Arbeit, habe danach unsere Kinder abgeholt, gegebenenfalls irgendwie zu irgendwelchen Sport Kursen gefahren oder mit denen irgendwie den Nachmittag verbracht. Also war im Dauerlauf.
Und jetzt kommt die Furcht. Hoffentlich knallt es heute Abend nicht.
Genau, also das ist tatsächlich so, das ist so eine Hab-Acht-Stellung im Prinzip, wenn er nach Hause kommt, wie ist er drauf? Also bin ich schon angespannt, denke ich, sehr bedacht, wie, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich, so ein bisschen lauernd irgendwie, was passiert gleich,
sage ich jetzt was? Die Antennen sind schon ausgefahren.
Ja.
Okay, ist verständlich. Der Film hat ja auch im Prinzip schon begonnen.
Genau.
Ja.
Gleichzeitig habe ich halt ein totales, also ich habe abends ein großes Ruhebedürfnis.
Du möchtest für dich sein ein bisschen?
Ich möchte für mich sein, ja. Das ist das eine. Und das ist dann schon wahrscheinlich eins der ersten Themen, die dann so auftauchen, dass ich dann in meinem Kopf so bin und gerne irgendwie mir gerne vielleicht auch mal Kopfhörer aufsetzen würde, das gern so Raum für mich hätte und versuche, den irgendwie im Familienleben auch so ein Stück weit zu bekommen und das aber merke, dass das nicht matcht bei uns.
Das ist schon mal der Start, den du hast in diesem Konflikt. Dominik, wie ist es bei dir? Du hast jetzt den ganzen Tag gearbeitet, kommst nach Hause.
Ich habe noch eine Stunde Fahrzeit tatsächlich, bevor ich heimfahre.
Was machst du in der Stunde Fahrzeit?
Zunehmend häufiger mache ich tatsächlich gar nichts. Also ich habe nicht mal Musik manchmal an. Ich versuche tatsächlich also runterzukommen und mich auch vorzubereiten auf zu Hause. Ich habe eine ähnliche Anspannung drin. Also ursprünglich also beim Losfahren, das ist tatsächlich eher so ein Verlauf. Beim Losfahren freue ich mich auf zu Hause. Und je näher ich aber an zu Hause komme, umso primärer tritt tatsächlich auch eine Anspannung. Okay, wie wird es in den Vordergrund?
Aus der Vorfreude wird Anspannung.
Ja, also das geht natürlich auch nicht an mir vorbei. Das ist immer wieder tatsächlich kaugummiartig die gleichen Sachen dann bevorstehen.
Ihr habt also beide eure Antennen scharf gestellt. Wie wird jetzt die Stimmung gleich, wenn wir zum ersten Mal heute am Nachmittag, frühen Abend aufeinanderprallen?
Ja, neben der Antenne ist da tatsächlich bei mir eher eine vorwegnehmende Enttäuschung. Die Freude wird eher begrenzt sein, dass ich heimkomme, dass wir dann am Abendbrottisch irgendwie eine gute Zeit haben, ist nicht unmöglich, aber schwierig. Und darüber eine Enttäuschung, also eigentlich eine Hoffnung und Erwartung. Okay, jetzt komme ich nach Hause. Freut ihr euch nicht auch?
Ja.
Wunsch nach, weiß ich gar nicht, ob das Anerkennung?
Ich würde es Verbindung nennen.
Verbindung, ja.
Weil das ein schöner Kontrast auch ist zu dem, was du dir wünschst.
Distanzruhe.
Ja. Und da prallen jetzt zwei unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Beide haben ihre völlige Berechtigung.
Das ist die einzige. Ich stehe morgens vor allen auf und gehe aus dem Haus, fahre dann eine Stunde zu diesem im Moment unbefriedigenden Job.
Dann kommst du nach Hause und würdest jetzt gerne eigentlich auch eine Umarmung erleben und wie toll, dass du das geleistet hast.
Ja,
ne? Also hast du gut durchgestanden. Da triffst du dann auf deine Partnerin, die sagt, ich bin wirklich stolz darauf, dass ich diesen Tagesablauf mit den beiden Kindern und meinem Job richtig gut hinbekommen habe. Und das war so anstrengend, dass ich jetzt erstmal eine Stunde für mich brauche.
Ja.
Also ich bin jetzt außenstehend. Ich sag, berechtigt. Dann habt ihr noch unterschiedliche Streitkulturen. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Dynamik, die dadurch entsteht. Ich habe schon eine Idee. Ihr seid beide angespannt, ihr habt beide Erwartungen, unterschiedliche. Was ist dann der Auslöser zum Konflikt?
Also es ist ganz oft, dass sich das dann an unseren Kindern irgendwie so entzündet. Also es geht so in die gleiche Richtung. Es ist dann unsere einzige Zeit als Familie auch. Also da sehe ich uns gar nicht so sehr als Paar, sondern es ist unsere einzige Familienzeit, die wir an dem Tag zusammen haben. Und für meine Empfindung ist es dann oft so, dann passiert irgendwas, was weiß ich, ein Kind albert rum oder kaspert rum oder steht auf.
Springt auf, rennt um den Tisch.
Ja. Und dann ist es sofort.
Was passiert dann?
Dann motzt Dominik, finde ich, sofort.
Kind springt auf, rennt dreimal um den Tisch. Jetzt ist deine Stressreaktion welche?
In der Regel untersage ich das.
Du versuchst Ruhe einkehren zu lassen.
Hier wieder eine Struktur zu haben, weil ich mich austauschen möchte. Möchte wissen, was gab es in der Schule? Also ich möchte dort auch Verbindung haben. möchte diese Zeit möglichst im Austausch nutzen. Und das ist für mich mit, wir rennen um den Tisch.
Kontraproduktiv.
Kontraproduktiv.
Mhm. Klar. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein liebevolles, oh, setz dich doch bitte hin? Oder ist das...
Höchstens einmal.
Okay. Du fängst sanft an. Ist das so? Oder?
Das ist ein Stück weit tagesformabhängig.
Aber erstmal ist es eine Bitte.
Am Anfang ist es eine Bitte.
Was passiert bei dir?
Wenn die Bitte formuliert ist, also ich formuliere die schon auch. Das ist auch vom Inhaltlichen was, womit ich total d'accord bin. Zu sagen, wir haben vereinbart, wir essen am Tisch und wir bleiben in der Zeit, während gegessen wird, einfach sitzen und stehen nicht auf. Da bin ich sehr bei ihm und mit ihm inhaltlich. Also wo es dann anfängt, mich zu stören und wo bei mir dann der Konflikt anfängt zu brodeln, ist, wenn es, und da wird auch zeitweise die Bitte einfach übersprungen, wenn es motzig ist, wenn es ungerecht ist, wenn es unempathisch ist. Das ist also gerade so dieses Unempathische und gar nicht mal irgendwie vielleicht so ein bisschen auf die Stimmung am Tisch zu achten. Also für mich ist es oftmals zu strukturiert, zu, okay, jetzt sitzen wir am Tisch, jetzt ist die erste Frage, wie war es bei dir in der Schule? Und jetzt wird so eine Punkteliste abgearbeitet und dann wird bei dem anderen Kind die Punkteliste abgearbeitet. Und also es gibt auch Situationen, wo ich irgendwas habe, wo ich jetzt gerne was erzählen möchte. Und ich weiß schon, die Kinder kommen auch manchmal dann ganz gut damit rein, wenn auch von uns Erwachsenen erstmal einer anfängt. Aber manchmal bin ich ungeduldig, weil ich selber mich auch mitteilen möchte. Manchmal ist es mir zu sehr nach so einem Plan.
Was ist deine Emotion dabei?
Ich fühle mich dann so irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen aufgewühlt, also so ungeduldig.
Da kommt schon Stress hoch.
Ja, innerlich angespannt.
Aber der Gedanke ist, mach das bitte anders.
Ja.
Okay, vollkommen legitim, mach das bitte anders. Wie kommt denn mach das bitte anders bei dir an?
Also es ist ein, so wie du bist, bist du nicht richtig. Ich mache das besser oder kann das besser.
Ja.
Und in der Konsequenz natürlich, so wie sich die Dynamik ja jetzt über lange Zeit entwickelt hat, ein, so bin ich auch nicht bereit, mit dir zu kommunizieren oder zu sein.
Ich liebe dich nicht, wenn du so bist.
Genau.
Aber wie reagierst du darauf?
Zwischen ungehalten und genervt in einer Variation.
Ungehalten, genervt, ist das ist dann laut, das ist aggressiv, was ist das?
Also genervt.
Eine Mischung aus allem.
Also es wird dann meistens auch lauter, ja. Das, was anfänglich als Bitte formuliert wird, ist eine ganz klare Forderung. Mhm. Mit dem Wissen, dass wir dann auch in die nächste Stufe einsteigen werden. Mhm.
Da ist er jetzt wieder so, wie du befürchtest, dass er wäre. Was machst du jetzt?
Also ich glaube, bei mir passieren zwei Sachen parallel. Das eine ist, so ein bisschen in so eine Vermeidung reinzugehen. Also ich versuche ihn dann manchmal gar nicht anzugucken, weil dann so ein, na was ist denn schon wieder? Also wenn ich versuche dann extra schon mich zurückzunehmen und nichts zu sagen, nicht zu reagieren und eher mich so ein Stück weit vielleicht abzuwenden. Und das Zweite, was bei mir ganz stark anspringt, ist so dieser Mutterinstinkt. Also ich möchte dann, empfinde sein Verhalten den Kindern gegenüber als sehr ungerecht und ungerechtfertigt und unberechenbar und versuche dann in so einen Schutz zu gehen. Ja.
Jetzt gibt es Gegenangriff.
Ja, also da werde ich dann ärgerlich.
Mhm. Okay. Stell mir gerade vor, dein Bedürfnis war, von Anfang an, ich will die Verbindung.
Ja.
Erste Eskalationsrunde haben wir jetzt schon. Du gehst in die Vermeidung und in den Gegenangriff. Also du machst einerseits, Verbindung ist nicht. Und das zeigst du, indem du Gegenangriff machst. Dein Bedürfnis nach, ich hätte gerne eine Stunde Ruhe, um aufzutanken, wird so ganz und gar nicht erfüllt in diesem Moment. Weil jetzt wird eigentlich von dir ganz viel Energie erwartet, nämlich damit umzugehen, was gerade passiert, auch die Verbindung abzuwehren und gleichzeitig die Rolle als Mutter einzunehmen und sagen, ich beschütze meine Kinder. Eigentlich wolltest du eine Stunde mit einem Podcast auf den Ohren dich aufs Sofa legen.
Ja.
Das hat alles nicht geklappt. Mhm. Was passiert jetzt?
Naja, also wahlweise wird es dann halt gegebenenfalls auch lauter. Also und für mich ist dann, also was er ja dann auch so oft sagt, der Abend ist jetzt schon wieder so vorprogrammiert, wo ich dann manchmal versuche, noch so ein bisschen entgegenzusteuern, zu sagen, ja, es muss ja nicht. Also dann ist manchmal, in manchen Situationen so ein bisschen versuchen, das wieder zu glätten. Ich versuche dann, das Thema zu verlassen.
Du verlässt jetzt...
Also ich versuche
ganz
diesen,
wichtig,
diesen...
Ganz wichtig, du verlässt jetzt das Thema, weil jetzt, das finde ich spannend, weil...
Und versuche dann irgendwie das auf so ein anderes, also
ja,
auf jetzt, andere Themen abzulenken.
Jetzt habe ich von Dominik gehört, Lösung ist etwas, das brauchst du. Ansonsten kommt dieser Impuls, ich werfe mich gleich mit meinen Söhnen auf den Boden und trommle. Also, Thema Wechsel ist jetzt exakt das Gegenteil von dem, was er bräuchte in dem Moment. Bestätigung, hier stimmt was nicht. Und jetzt kommt bei dir der Gedanke, was tun wir hier eigentlich? Macht das alles noch Sinn? Du wolltest eine Stunde aufs Sofa und einen Podcast hören.
Mhm.
Und jetzt wirst du mit der existenziellen Frage beglückt, hat unsere Beziehung, unsere Familie eigentlich eine Zukunft? Das stelle ich mir überfordernd vor in dem Moment.
Ja. Also ich merke das auch körperlich dann, dass ich sehr unruhig werde.
Mhm.
Werde ich innerlich sehr hippelig und möchte eigentlich auch die Situation verlassen. Also da ist
dein Impuls
so
ist Flucht. Und was sagt Flucht? Dominik, die Befürchtung, sie geht raus aus der Verbindung, bestätigt sich jetzt erst recht.
Ja, also ob
jetzt... Jetzt ist sie ja nicht mehr erreichbar.
Genau.
Jetzt ist Schluss. Die Antwort auf die Frage, willst du mich verlassen, brauchst du gar nicht, weil sie verlässt dich ja in dem Moment im Prinzip.
Ja.
Und du sitzt da und versuchst die Scherben von dem, was gerade passiert ist, aufzukehren und hättest dafür gerne deine Ruhe.
Ja.
Ist das die Beschreibung eurer Konflikte?
Ja.
Dabei geht es die ganze Zeit darum, dass du Bedürfnisse hast, die nicht erfüllt wurden, dass du Bedürfnisse hast, die nicht erfüllt wurden. Und die Erschöpfung, die dadurch passiert, ist bei all den Argumenten, die ich jetzt angebracht habe, wenn du mich nicht verstehst, wie sollen wir ein Paar sein? Ist eine völlig normale, logische Schlussfolgerung. Die hat nur mit dem eigentlichen Konflikt überhaupt nichts zu tun. Der Konflikt, den ich höre bei euch, ist: Ich komme nach Hause, ich würde gerne auftanken durch Verbindung. Ich komme nach Hause, ich würde gerne auftanken durch Ruhe. Also wenn euch das hilft, es ist ein sehr typischer Konflikt, den ganz viele Paare haben, weil es eine andere Art ist, mit Stress umzugehen.
Mhm.
Wie geht es euch aber denn jetzt mit dem Gedanken, wenn ich sage, euer Konflikt hat mit eurem Nervensystem mit eurer Art aufzutanken zu tun? Also könnt ihr dem Gedanken was abgewinnen? Haltet ihr, ist da was dabei? Ist da ein Anteil bei euch, der sagt, so ganz uninteressant ist das nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Das macht es leichter. Also ich hatte gerade ein Empfinden von wie ein Aufatmen.
Ja.
Ja, okay.
Ja. Hm.
Ist aber so klar, mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen habe ich das noch nicht betrachtet.
Wie geht's dir damit?
Ja, auch. Also ich kann das schon auch gut nachvollziehen.
Du bist eingestiegen heute ins Gespräch mit, naja, dann haben, wenn wir jetzt in die Fernbeziehung gehen, dann haben wir weniger Reibungsfläche. Ja, und total verständlich. Und das sagt dir, die ist froh, wenn ich weg bin.
Ja.
Ja.
Also ich kann das schon auch... Zumindest aus dem Gedanken her kann ich das einsortieren. Das macht aber mit dem Emotionsempfinden nichts.
Nee.
Also ja. Ich kann das für mich einsortieren und sagen, okay, was steht denn dahinter?
Was dahinter steht, ist ja offensichtlich. Sie kann nach dem Essen...
Das genauso machen, ohne Streit.
Sie kann auftanken und das ohne Streit und hat das bekommen. Ist legitim. Aber das ist natürlich schmerzhaft.
für dich in dem Moment, weil du bist derjenige, der die Verbindung sich mehr wünscht, dem das gut tun würde, und deine Partnerin sagt in diesem Moment Nein. Und wie gut kannst du dieses Nein aushalten? Und dieses Nein ist natürlich ein Thema, das ist deins, das auszuhalten. Das ist nicht ihres.
Du hast dir mal die Streitdynamik der beiden angeschaut und das an einem Beispiel, von dem ich glaube, das können viele gut nachvollziehen, vor allem Paare, die vielleicht Kinder haben. Die Situation, es soll eigentlich ein harmonisches, wir sitzen alle am Armbrotstisch sitzen sein, funktioniert nicht. Die beiden sagen, wir streiten da jedes Mal aufs Neue. Wieso hast du dir das nochmal so ganz genau beschreiben lassen?
Also zuerst fand ich überhaupt diese Situation großartig, weil das kennt jedes Paar mit Kindern. Und dieser Wunsch, das Abendessen soll doch irgendwie der Ort der Familie und der Verbindung sein, der ist ja bei ganz vielen Menschen weit verbreitet. Und der funktioniert nicht. Also Kinder haben dieses Bedürfnis nach, wir unterhalten uns jetzt gepflegt über unsere Wünsche und Bedürfnisse und unsere Pläne und was funktioniert hat gestern und heute und morgen, das haben die nicht. Und damit müssen Eltern auch zurechtkommen. Das Problem ist nur, dadurch, dass man vielleicht unterschiedlich mit den Kindern umgehen würde, wird dieser Anlass eigentlich zu einem Konflikt der Eltern. Und das ist so schade. Das aufzulösen war mir wichtig. Und dieses Auflösen in die Streitdynamik, in die einzelnen Schritte, das ermöglicht mal einen Blick aus der Ferne darauf, was da eigentlich wirklich passiert. Und wir reden ja von Dingen, die passieren innerhalb von wenigen Sekunden. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß, wie das ausgeht. Deswegen bin ich eigentlich in Gedanken sowieso schon am Ende dieses Films. Ich brauche da gar nicht mehr erst hinzukommen. Ja, und so läuft er dann auch ab. Sich nochmal die Zeit zu nehmen, das zu verlangsamen und nachzufragen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse in dem Moment und warum nutze ich diese Waffe? Und nicht eine andere aus meinem Repertoire. Warum schieße ich und wann gehe ich zurück? Wann nehme ich den Rückzug ein? Warum tue ich das? Das ist ganz wichtig, um herauszufinden, das sind normale Stressreaktionen, die wir haben, aufeinander. Und die abzulegen, das ist unglaublich schwierig. An der Stelle versuche ich dann auch schon mit dem Paar herauszuarbeiten, wie schwierig es ist, eine andere Option zu ziehen. Damit beide auch wissen, das, was sie vom anderen verlangen, nämlich ändere dich in deinen Stressreaktionen, damit ich meine Stressreaktion nicht zeigen muss, das ist ein harter Brocken. Ich kriege ja meine eigenen Stressreaktionen kaum geregelt. Mhm. Aber jetzt erwarte ich von dir, dass du das machst. Und deswegen ist diese Intervention auf zwei Seiten ganz praktisch. Ich lerne, ist das schwierig für mich und für dich. Und das andere, du, das, was wir mitbringen, das ist eigentlich relativ normal, dass das dabei rauskommt. Da kann eigentlich kaum was anderes rauskommen.
Wenn man Wünsche hat an den Partner, kann das auch gut sein, dass der Partner sagt, nein, ich erfülle dir deinen Wunsch nicht. Und dass es ganz wichtig ist, Nein auszuhalten. Aber wie schaffe ich das auch, dieses Nein auszuhalten? Weil das ist ja im ersten Moment schon was, was etwas verletzend ist.
Wenn ich einen Wunsch habe an meine Partnerin, an meinen Partner, einen Herzenswunsch, und diese Person sagt dann Nein, dann kommen ganz viele Fragen. Liebt mich diese Person wirklich? Wenn sie mich wirklich lieben würde, würde sie doch meinen Wunsch erfüllen. Und wie kann ich sie vielleicht doch überzeugen? Hat sie mich vielleicht einfach nur nicht verstanden? Muss ich nochmal erklären, worum es mir geht? All diese Dinge, die, wenn ich das ein paar Mal durchgespielt habe, immer mehr auf die Sicherheit einzahlen, das funktioniert nicht zwischen uns beiden. Und das ist das Problematische dabei. Ich kann verstehen, dass dieses Nein schwer auszuhalten ist. Aber zu einem erwachsenen Umgang gehört, dass auch jemand sagen darf, auch mein Lieblingsmensch, du, den Wunsch, den erfülle ich dir nicht. Wie gehe ich damit um? Das, was ich feststelle, was viele Paare machen, ist, sie versuchen eigentlich mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, übersehen dabei aber, die andere Person hat durchaus verstanden, die will nur nicht. Und das ist so schwer auszuhalten. Aber diese Frustrationstoleranz, die ist mein Job zu lernen. Natürlich heißt das nicht, ich muss alles akzeptieren, das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern es geht auch darum zu sagen, ab wann ziehe ich denn meine Grenzen? Was ist meine Konsequenz daraus, dass du diesen Wunsch, der mir so wichtig ist, nicht erfüllst? Das kann bedeuten, dass ich sage, okay, dann brauche ich eine andere Person, um in einer Beziehung glücklich zu sein, weil mir diese Person diese Wünsche erfüllen würde. Eine andere Herangehensweise wäre zu sagen, warum bist du eigentlich dafür da, meine Wünsche zu erfüllen? Und zwischen diesen beiden Polen gibt es ganz, ganz viel Spielraum. Und den zu erkunden, da drauf zu gucken, dazu würde ich immer einladen.
Wie siehst du das Ganze, wenn jetzt wirklich bald die beiden eine Fernbeziehung führen müssen aufgrund der beruflichen Situation von Dominik? Was glaubst du, wie sich das zwischen den beiden weiterentwickelt?
Stefanie hat die Chance, tatsächlich für sich ein bisschen was zu entwickeln und zu gucken, was tut mir gut, wie viel Energie kann ich auftanken durch die anderen Aktivitäten, für die ich jetzt dann plötzlich Zeit habe. Das bedeutet auch, vielleicht zu entwickeln, worauf habe ich eigentlich Lust? Denn jetzt ist da ja eine ganze Welt entstanden, die gefüllt werden kann. Dann geht es auch darum herauszufinden, wie verbringen wir das Wochenende miteinander? Wie sind unsere Erwartungen? Sind die vielleicht zu hoch? Können wir die erfüllen? Allerdings, da sehe ich wirklich durch die Vorerfahrung von den beiden nicht das allergrößte Problem dabei. Dominik hat die Herausforderung, eine Verbindung zu spüren über diese Distanz und über dieses deutliche Glück seiner Frau, auch mal ihre Ruhe zu haben. Und kann er sich darüber freuen? Das wird die Zeit zeigen. Was wir heute aber herausgefunden haben schon ist, wenn sie einander diese Wünsche nach Verbindung und auch nach Distanz erfüllen, dann sind beide bereit für Veränderung. Dann haben beide Angebote gemacht an den anderen. Dann könnte ich das und das anbieten und dann könnten wir das gucken. Und ich glaube, ich würde mich so gut fühlen, dass ich dann auch in der Lage wäre, das und das zu machen. Und das ist eigentlich ein super spannender und interessanter Gedanke, der sehr viel vielleicht dann auch mit Dankbarkeit und Achtsamkeit zu tun haben wird.
Es gibt eine Paartherapie-Schule, die heißt emotionsfokussierte Paartherapie. Und dann heißt diese Dynamik, es wird genannt der Tanz. Weil das Bild daran ist, sobald einer strauchelt und es unsicher wird, wird diese Verbindung unsicher und das Paar kommt aus dem Gleichgewicht. Die Idee ist nicht, noch besser die Tanzschritte zu lernen. Die Idee ist, die Musik zu ändern. Und das wäre mein Angebot an euch, meine Einladung, zu sagen, geht weg von der Sachebene. Das ist nicht die passende Musik. Auf der strauchelt ihr, das wisst ihr. Versucht doch mal eine andere und guckt mal, ob das auf der emotionalen Ebene nicht vielleicht viel besser funktioniert.
Ja, bin ich mir eigentlich sicher.
Wie geht's dir damit?
Ja, gut.
Ja? Ja. Okay, dann komme ich jetzt zu meiner kleinen Übung, also Hausaufgabe. Die heißt Daily Double, täglich zweimal.
Okay.
Ihr macht es einen Monat. Mhm. Jeder von euch nimmt sich so ein 31 Tage Kalender und jeder von euch versucht zwei Dinge am Tag für den anderen zu machen.
Besprechen wir das? Also nein.
Ihr besprecht es nicht.
Okay.
Und es darf sich nicht wiederholen.
Okay.
Mein Vorschlag an Paare ist tatsächlich diesen Kalender zu nehmen und sich das aufzuschreiben. Vielleicht auch ein bisschen was zu planen und ihr werdet nach ein, zwei Wochen merken, da entsteht eine andere Achtsamkeit bei euch.
Und besprechen wir das nach? Also ist das denn am Ende des Tages schon, also thematisieren wir das dann? Oder
am Ende des Tages? Nein, ich spreche da nicht drüber.
Also ist, nee. Okay.
Guckt mal, es geht darum, es zu spüren. Es geht ums Erleben. Hm. Hm. Findet ihr die Hausaufgabe?
Sehr schön.
Das ist eine schöne Idee. Und die zweite Auflage ist die schwierigere.
Das ist richtig. Ja, ja. Ist es auch. Mhm.
Aber ich bin gespannt.
Ja.
Ich glaube, das kann eine schöne Sache sein.
Du hast den beiden auch Hausaufgaben aufgegeben. Daily Double heißt es. Ich soll also zwei Dinge am Tag etwas Positives für meinen Partner tun. Das klingt für mich sehr herausfordernd. Zwei Dinge am Tag für den Partner, das darf sich nicht wiederholen. Man macht das jeden Tag. Das finde ich schon eine große Hausaufgabe, ehrlicherweise.
Wir haben ja auch nicht gesagt, das wäre leicht. Also wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Nein, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, klar. Und die Herausforderung ist nicht nur, dass ich mir jeden Tag zwei neue Dinge einfallen lassen muss. Die Herausforderung ist auch auszuhalten, dass ich das nicht am Abend anspreche und mich loben lasse dafür.
Besteht da aber nicht trotzdem so ein bisschen die Gefahr, dass beim Partner irgendwie oder bei der Partnerin Frust aufkommt, wenn man dann irgendwie abends im Bett liegt und der Partner hat im Zweifel gar nicht gemerkt, was die zwei tollen Dinge war, die ich heute für ihn getan habe?
Jo, das kann passieren. Und umso wichtiger ist dann für sich zu wissen, ich habe meinen Teil gemacht, ich habe es versucht und ich fühlte mich dabei gut. Ich habe es wirklich ausprobiert. In der Paartherapie darf es auch zu dem Punkt kommen, zu erkennen, wir sind so unterschiedlich, dass wir an dieser Stelle nicht weiterkommen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich investiere nur, du gar nicht, dann ist das auch eine Aussage. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich mit dieser Aussage umgehe. Was nicht hilfreich ist, ist gegen diese Aussage die ganze Zeit anzukämpfen und die nicht sehen zu wollen.
Was sagst du, sind die drei Learnings, die wir aus der Beziehung beziehungsweise auch aus der Intensivsitzung mit Stefanie und Dominik mitnehmen können?
Ein wichtiges Learning, das, glaube ich, alle Eltern sowieso kennen, ist, ja, so ein Familienessen ist manchmal mit Erwartungen aufgeladen und es lohnt einen Blick darauf, welches diese Erwartungen sind, weil man sich sonst möglicherweise schnell über die falschen Dinge streitet. Ein zweites Learning ist, es braucht Mut, Verletzlichkeit zu zeigen, um eben dann auch zu sagen, wo stehen wir jetzt gerade damit? Und es bereitet mir immer noch Sorgen, auch wenn du dich verändert hast, aber ich habe immer wieder Flashbacks und ich habe immer wieder Erinnerungen dran. Und das ist so. Und wie kann ich damit umgehen? Und drittes Learning, viele Partner sind wirklich grundlegend unterschiedlich. Also beispielsweise mein Nervensystem fährt hoch, wenn du dich entfernst. Dein Nervensystem fährt hoch, wenn ich dir zu nahe komme. Das sind Unterschiede, die kriege ich nicht wegdiskutiert. Die muss ich anerkennen und ich muss lernen, mit denen umzugehen. Sich daran abzuarbeiten, die verändern zu wollen, das wird höchstwahrscheinlich sehr schwierig. Und das ist keine Motivation, die es braucht, weil beide sollten versuchen, ja einen Schritt aufeinander zuzugehen. Denn niemand möchte der meckernde Partner sein im Streit. Niemand möchte der angreifende Partner sein, sondern ich möchte ja eigentlich jemand ganz anders sein. Und diese Person zu werden, das sollte das Ziel werden.
Erik, vielen Dank.
Maria, vielen Dank an dich und natürlich ganz lieben Dank an unser Paar.
Luisa und Andreas sitzen in der nächsten Folge der Paartherapie bei uns auf der Couch. Die beiden sind seit 9 Jahren verheiratet und ihre Streits eskalieren immer mehr und die beiden verletzen sich gegenseitig sehr stark.
Also dann in dieser Eskalationsphase, da sind dann Sachen, da sage ich dann immer, boah, okay, dann habe ich schon wieder Plan B so im Kopf. Jetzt muss ich wahrscheinlich alleine leben.
Ja, also so. Das heißt, da sind richtige Ängste auch mit dabei.
Ja, also sie ist ja mal ein ganzes Wochenende zu ihrer Freundin gefahren und ich wusste gar nicht, wo sie ist. Und da dachte ich, okay, jetzt bist du alleinerziehender Vater.
Dazu ist auch immer wieder der Altersunterschied von 15 Jahren ein Thema zwischen den beiden. Und auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar den neuen Psychologie-Podcast von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen, wie wir ticken. Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden. Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden. Warum machen wir das? Konstruktiv und auf den Punkt hilft das Format, dass ihr euch besser versteht. Wer guckt euch da eigentlich aus dem Spiegel entgegen? Und den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek. Das war die Paartherapie, ein NDR2-Podcast. Host und Autorin Maria Richter, das bin ich. Kira Drössler hat das Format entwickelt. Für den Sound und die Hintergrundmusik zuständig Isola Music und Warner Chappell Production Music. Die Produktion gemeistert hat Olli Kleist. Und die Redaktion dafür übernimmt Sascha Sommer. Die Fernsehdoku zur Paartherapie, die findet ihr auch in der ARD-Mediathek, gemacht von Katrin Lindemann und Nele Pesch für das NDR-Fernsehen. Die beiden hatten auch die Idee für diesen Podcast und deshalb geht nochmal ein extra großes Danke an Nele und Katrin raus. Die Paartherapie hört ihr in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD und die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Und ihr hört den Podcast natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Paartherapie gefällt, dann abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Oder wenn ihr uns einen wirklich riesengroßen Gefallen tun wollt, noch besser, stimmt für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Da sind wir nämlich beim Publikumspreis dabei in der Kategorie Bester Ratgeber. Ja, und da ist es eure Stimme, die für uns zählt. Und den Link findet ihr auch hier in den Shownotes.